Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Werbung. Fonds und Mensch Software. Sie stehen in einem Buchladen der 100.000 Aktienfonds. Und fragen sich, welche Bücher für Sie geeignet sind? Wir geben Ihnen ein qualitatives Muster an die Hand, damit Sie 3 bis 4 Aktienfonds finden, die zu Ihnen passen. Es zählt nur Ihre Persönlichkeit, sonst nichts. Wir sind produktoffen und neutral. Probieren Sie kostenlos unsere Software. Gehen Sie jetzt auf www.fondsundmensch.de www.fondsundmensch.de. Ja, dann vielen Dank, Herr Erndl, Thomas Erndl. Sie sind ein deutscher Politiker der CSU, Sie sind Mitglied im Deutschen Bundestag und Sie sind stellvertretender Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss. Genau, bevor wir aber, sage ich mal, auch bei den Themen einsteigen, die Sie inhaltlich beschäftigen als Politiker, würde ich erstmal fragen wollen, wie es eigentlich dazu kam, dass Sie ja also in die Politik gegangen sind, nicht nur ehrenamtlich, sondern auch eben dann als Berufspolitiker in den Bundestag eingezogen sind. Woher kam die Motivation oder was war auch der Moment, sage ich mal, gab es einen Moment, der ja dazu geführt hat, dass Sie das dann wirklich dann auch so diesen Weg eingeschlagen haben?
Naja, zum einen hat mich Politik schon immer interessiert, schätze mal so ab dem 15. Lebensjahr habe ich mich da stärker interessiert und auch engagiert in der JU, Jugendorganisation der CSU hier in Bayern und war dann eigentlich immer politisch mit unterwegs, bin dann auch sehr früh schon in den Gemeinderat meiner Heimatgemeinde gewählt worden und habe also ehrenamtlich immer Politik gemacht oder mich da auch sehr intensiv für Politik interessiert. Irgendwann gab es einfach die Möglichkeit, die Chance, das hauptamtlich zu machen. Die Position des Bundestagsabgeordneten in meinem Wahlkreis wurde frei, weil mein Vorgänger nach vielen Jahrzehnten nicht mehr kandidiert hat und da habe ich den Hut in den Ring geworfen, meine Partei hat mich nominiert und dann haben mich die Bürgerinnen und Bürger gewählt, 2017.
Okay, und die Partei an sich, weil Sie sind ja Mitglied der CSU, gab es damals bei Ihnen auch Überlegungen, das über eine andere Partei zu machen? Woran lag es, dass Sie, sage ich mal, die CSU gewählt haben, weil es ja auch in Bayern, sage ich mal, natürlich eine starke Partei ist, aber es gibt ja auch noch andere Parteien.
Ja, aber das hat sich eigentlich, oder diese Frage hat sich nicht gestellt. Ich bin, wie gesagt, seit dem 15. Lebensjahr Mitglied der Jungen Union. Für mich ist die CSU das perfekte Gesamtpaket, was alle großen Fragen versucht als Partei schon zu vereinen, als Volkspartei. Ich bin ein Fan des Prinzips Volkspartei. Insofern gab es jetzt diese Frage tatsächlich nicht.
Ist es auch so, dass die Partei an sich auch, also die CSU, stärker verankert ist, kann man das sagen, lokal sagen wir mal auf dem Land in Bayern, aber auch allgemein so in ländlichen Regionen, aber auch in kleineren Städten als jetzt die SPD zum Beispiel oder die Grünen?
Ja, das kann man natürlich so festhalten in der Ecke, in der ich wohne, da gibt es eine starke Verankerung der CSU und da sind wir auch noch bei 40 plus, wohingegen jetzt die anderen genannten Parteien eher bei 5 plus minus sind.
Okay, und gibt es dann noch eine Konkurrenzpartei, wo Sie sagen würden, ist es dann noch eher, sind es dann noch die Freien Wähler, die dann vielleicht noch eher eine Konkurrenzpartei sind zur CSU, oder ist das, weil die ja auch relativ stark sind in Bayern eigentlich?
Ja, genau. Also ich würde jetzt tatsächlich als Konkurrenz die Freien Wähler sehen, direkte Konkurrenz, wo sich auch die Wählerschichten etwas überlappen oder wo wir die gleichen Zielgruppen sicherlich auch adressieren. Und dann leider muss ich sagen, hat die AfD jetzt auch hier in der östlichsten Ecke Bayerns, der mein Wahlkreis ist, auch die letzten Wahlen ganz ja, gute Ergebnisse eingefahren. Ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber durchaus große Stimmenanteile erlangt.
Genau, Sie sprechen sehr an. Also es ist ja so, dass jetzt gab es jetzt die Ergebnisse der Europawahl gerade zurückliegend. Da ist es ja so, dass eigentlich nur eine, also die CDU oder die Union als solche hat ja sehr gut abgeschnitten eigentlich im Vergleich noch zur zur Ampelkoalition den Parteien. Aber eigentlich war ja auch der große Gewinner die AfD. Also die AfD hat ja enorm starkes Ergebnis eingefahren und auch insbesondere auch in Ostdeutschland. Aber auch in Teilen von Süddeutschland, auch NRW oder im Saarland. Also da gibt es ja wirklich Gebiete, wo die AfD wirklich stark ist mittlerweile. Sind Sie der Meinung, dass es da aktuell nicht genug Möglichkeiten gibt, von den etablierten Parteien darauf zu reagieren oder ja, ein entsprechendes Angebot zu machen, das irgendwie attraktiver erscheint, weil die AfD eben doch deutlich über 20% auch teilweise im Bund liegt?
Ja, also das ist sicher eine Feststellung aus dem Ergebnis der Europawahl, dass die AfD da durchaus Zugewinne eingefahren hat. Aber ich glaube, die andere Betrachtung, die man schon machen muss, wieso die SPD als frühere Volkspartei eigentlich so brutale Stimmenverluste erlitten hat. Und ich glaube, beides gehört vielleicht ein bisschen zusammen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die Politik die Alltagsprobleme adressiert und nicht Randthemen so stark in den Mittelpunkt stellt. Natürlich ist Politik, bedeutet Politik immer, dass man ein ganz breites Spektrum adressieren muss. Und natürlich gibt es auch Themen, die jetzt nur kleine Gruppen betreffen. Aber die Erwartungshaltung ist schon, dass die wesentlichen Themen, was Wirtschaft betrifft, was Gesundheitsversorgung betrifft, was ja, auch Zukunftschancen betrifft, dass man diese Fragen in den Mittelpunkt stellt. Und das macht die Ampel nicht. Und die SPD da an führender Stelle, ja, schlingert auch irgendwo hin und her und hat keine klare Linie und vor allem auch den Fokus auf ihre frühere Kernklientel, die Arbeiterinnen und Arbeiter verloren, die sicherlich auch nicht begeistert sind, wenn es übermäßige Sozialleistungen gibt, die dann auch dazu führen, dass vielleicht ein oder andere gar keinen Job ausübt, weil er sich gut versorgt fühlt, die auch nicht verstehen, warum man vielleicht auch bei der Ukraine-Unterstützung so zögerlich ist, warum man das Thema Sicherheit in Europa auch nicht an vorderster Stelle platziert. Das sind Fragen, die ich jetzt nicht verstehe, warum die SPD hier keine klare Linie hat oder ihre Linie da auch verlassen hat aus früheren Zeiten. Und jetzt sieht man, dass die natürlich massiv unter Druck stehen und auch intern um den richtigen Kurs ringen. Der Kanzler steht da massiv unter Druck und deswegen müssen wir ja beobachten, wie sich dieser Niedergang auch auf die Bundesregierung dann tatsächlich auswirkt.
Auf jeden Fall, absolut nachvollziehbar und insbesondere im Blick auf den Kanzler, weil sie es auch, die SPD ja stark verloren hat bei der Europawahl. Und da wurde ja Herr Scholz auch gefragt, auf die Frage hin, ob er das denn kommentieren möchte, die Ergebnisse. Und da hat Herr Scholz einfach geantwortet, nö. Also so hat er es gesagt. Und ich finde, also, oder was ist Ihre Meinung dazu, wenn ein Bundeskanzler ein Wahlergebnis, was ja halt doch wirklich ziemlich desaströs eigentlich ist für die SPD, dazu nicht mal wirklich Stellung nehmen möchte. Also, Was sagt das? Weil man muss ja doch auch reflektieren irgendwo.
Also der Kanzler, der pflegte eine eigenartige Öffentlichkeitsarbeit. Der hat ja schon an verschiedensten Stellen irgendwie Journalisten und Bürgerinnen und Bürger ratlos zurückgelassen. Und das ist natürlich eine Vorgehensweise oder auch ein Verhalten, was inakzeptabel ist. Ich muss auch sagen, der Kanzler schafft es auch nicht im Parlament, den Abgeordneten da den angemessenen Respekt entgegenzubringen. Wenn wir Fragestunden haben mit dem Bundeskanzler, dann gibt es erstmal irgendwie blöde Kommentare zur Frage oder eine Verunglimpfung des Abgeordneten, der eine Frage stellt. Und das sind alles Dinge, die eines Kanzlers nicht würdig sind. Und um das nochmal zu verknüpfen, also natürlich muss man das stärker reflektieren und dann eben die Probleme angehen, die Mehrheit der Bürger auch erwartet, dass sie gelöst werden. Und dann, das nochmal auf Ihre erste Frage zurückzuführen, dann bin ich überzeugt, dass wir auch keine Zunahme der Wahlergebnisse der extremen Parteien mehr sehen. Ich glaube, das ist jetzt einfach ein Ausdruck des ja, Protests, der Unzufriedenheit, dass die wesentlichen Fragen nicht politisch behandelt werden oder nicht gelöst werden.
Also nicht ernsthaft genug angegangen werden vielleicht, aber jetzt haben wir ja auch gesehen, dass in Frankreich zum Beispiel gibt es ja jetzt starke Konsequenzen. Da wird ja jetzt die Assemblée Nationale, also das Parlament, neu gewählt, nachdem Macron auch stark verloren hat bei der Europawahl. Aber sowas würden Sie jetzt dem Bundeskanzler nicht empfehlen, sage ich mal, Neuwahlen auszurufen nach diesem Ergebnis, oder ist das was, was man auch ernsthaft in Erwägung ziehen sollte, weil das ist ja also in Frankreich passiert, in Belgien tritt der belgische Premierminister zurück, und das sind ja alles so Dinge, wo man merkt, da wird den anderen Staaten schon, werden schon starke Konsequenzen aus den Ergebnissen gezogen.
Also wenn eine Bundesregierung in diesem Maße das Vertrauen der Bevölkerung verliert, dann wäre eigentlich eine Neuwahl eine angemessene Reaktion. Also ich sehe nicht, wie diese Bundesregierung jetzt dann noch ein Jahr weiter wurstelt, würde man in Bayern sagen, sich irgendwie weiter streitet, keine Lösungen auf den Weg bringt, keine Einigkeit bei Grundfragen auch erreichen kann. Und deswegen glaube ich, wäre es für alle das Beste, wenn auch diese Bundesregierung jetzt die Konsequenzen ziehen würde und Neuwahlen einleiten würde.
Okay. Und glauben Sie, dass das auch was ist, wo man, oder was natürlich irgendwo die Parteien aber jetzt auch zusammenhält, diese drei Parteien irgendwo, und zu wissen, dass eigentlich alle drei Parteien nicht stark abgeschnitten haben, also aus der aktuellen Regierungskoalition, und die deswegen zwangsläufig aber zusammenbleiben wollen in der Koalition, weil sie wissen, wenn sie das nicht tun, werden sie deutlich an Stimmen einbüßen, also insbesondere auch die FDP, die ja auch wirklich an der 5%-Hürde ja auch kratzt.
Ja, das mag jetzt sicher ein Grund für gestärkten Zusammenhalt sein, könnte man meinen. Allerdings, wenn ich gerade bei der SPD die Entwicklungen anschaue, wie da sich einzelne Gruppen zu Wort melden und wie da jetzt gerade diskutiert wird, dann sieht es da erstmal nicht so aus. Aber jetzt für die drei Parteien in der Koalition kann das natürlich ein Antrieb sein, vor dem Hintergrund, dass man bei einer Neuwahl verlieren würde, dass jede Partei da massiv verlieren würde, dass man erstmal noch zusammenhält und die Ämter behält.
Okay, absolut. Also das sollte man auf jeden Fall vielleicht dann auch ja, betrachten und auch im Auge behalten, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde gerne aber auf einen weiteren Punkt eingehen, der eigentlich ganz wichtig ist, und auch das jetzt im Hinblick auf die aktuelle Bundesregierung, aber auch was jetzt die Lieferung von Waffen angeht an die Ukraine, weil das ja auch ein bestimmtes Thema ist in der Außenpolitik, und ich denke, das wird Sie auch wahrscheinlich stark beschäftigen in Ihrem Ausschuss. Also wie das sozusagen mit dem aktuellen Bundeskanzler, ja, eigentlich ist das Ihrer Meinung nach erstmal so gefragt, sind Sie zufrieden, so wie das läuft, oder ist das was, wo Sie sagen, das ist eigentlich ausbaufähig, insbesondere im Hinblick auf die Lieferung von schweren Waffen, also Stichwort Taurus zum Beispiel?
Nein, ich bin nicht zufrieden, wie das läuft. Und wir müssen auch unsere Unterstützung, unseren deutschen Beitrag, aber auch den aller westlichen Länder immer an dem messen, was wir erreichen wollen. Es hilft doch nichts, wenn wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, super, wir sind Nummer 2 in der Unterstützerliste, wenn uns am Schluss die ganze Ukraine um die Ohren fliegt, sondern ich muss es an den Zielen ausrichten. Und da ist es erstmal wichtig, dass man das Ziel klar definiert. Und da hat der Kanzler leider auch bisher eine klare Sprache vermieden. Andere in der SPD, wie der Verteidigungsminister, sind da wesentlich eindeutiger in ihren Aussagen. Und das Ziel muss meines Erachtens sein, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, ihre Territorien wieder zu befreien. Ukraine muss gewinnen, Russland muss verlieren. So einfach ist es. Und an diesem Ziel müssen wir unsere Unterstützung ausrichten. Und da müssen wir momentan feststellen, dass unsere Unterstützung nicht ausreichend ist, um diese Ziele zu erreichen. Natürlich hat man Zwischenziele. Im letzten Jahr haben wir darüber gesprochen, wie man die Ukraine ausstatten kann, um eine Gegenoffensive zu ermöglichen. In diesem Jahr geht es jetzt erstmal darum, die Ukraine so auszustatten, dass sie diese Frontlinie stabilisieren kann, dass sie die russischen Angriffe so abwehren kann, dass für die Russen irgendwann auch klar ist, dass das aussichtslos ist, und vor allem, dass sie ihre Infrastruktur besser schützen kann. Das mögen jetzt Zwischenziele sein, wo man jetzt verstärkt einen Fokus auf Luftverteidigung zum Beispiel legt, die aber nicht dazu führen dürfen, dass man das eigentliche finale Ziel aus den Augen verliert. Und daran muss sich die Politik ausrichten und da müssen wir festhalten, dass wir da nicht genug machen und dass es vor allem in der Vergangenheit sehr hinderlich war, dass wir zu zögerlich, zu langsam, zu klein gedacht haben. Und Sie haben vorher gerade schwere Waffen angesprochen. Wir sehen, dass die absolut notwendig sind, von den Haubitzen über die Schützenpanzer, Kampfpanzer. Also, wir haben ja verschiedenste Waffensysteme, weil wir glauben, dass wir uns nur so irgendwelchen Angriffen erwehren können, wenn wir ganz viele verschiedene Waffensysteme haben, die einzelne Facetten dieser Verteidigung abdecken. Und wir verlangen jetzt von den Ukrainern, dass sie sich diesen Angriffen erwehren mit weniger, mit älteren, mit weniger präzisen Waffen. Das kann am Schluss nicht funktionieren. Also die werden die gleiche Vielfalt an Waffen verschiedenster Reichweite, längerer Reichweite, verschiedenster Präzisionsstufen benötigen, um ihre Gebiete zu befreien, um sich dieses Angriffes zu erwehren. Dazu gehören im Übrigen auch die Flugzeuge. Und deswegen bin ich überzeugt, wird auch über kurz oder lang auch ein hochpräziser, mit langer Reichweite versehener Lenkflugkörper dazukommen. Jetzt ist erstmal die politische Situation so, dass es dafür keine Mehrheiten gibt und auch keine Zustimmung der Regierung. Bin aber überzeugt, dass die Situation kommen wird, wo wir auch sehen, dass es ohne dieses Waffensystem nicht geht, dass die Ukraine damit die Ziele nicht erreicht und dass wir dann auch an dieser Stelle unterstützen werden.
Das ist auf jeden Fall genau wichtig, sage ich mal, und auch nachvollziehbar, dass wir das weiter tun. Aber glauben Sie, also, oder gibt es Ihrer Meinung nach einen bestimmten Grund, warum der Bundeskanzler den Taurus-Marschflugkörper, das ist ja ein präziser Marschflugkörper, der ja sehr präzise und effektiv Brücken oder Bunker oder so zerstören kann, und der doch deutlich effektiver sein soll als jetzt andere schwere Waffen, die aus Frankreich oder aus Großbritannien geliefert werden, was ja vergleichbare Modelle sein sollen, was es den Marschflugkörper betrifft. Aber der Taurus scheint ja sehr speziell und effektiv zu sein. Also warum glauben Sie, hält der Bundeskanzler das zurück und will das nicht liefern?
Also die Aussage des Bundeskanzlers ist ja, für den Einsatz dieses Waffensystems würde die Unterstützung deutscher Soldaten benötigt, für die Zielprogrammierung etc. Und deswegen kann er das nicht liefern. Diese Aussage ist eigentlich durch die Wehrindustrie schon widerlegt. Selbstverständlich benötigen die ukrainischen Soldaten dafür eine Ausbildung. Es wird auch nicht innerhalb weniger Tage oder Wochen gehen, sondern es wird ein paar Monate Ausbildung auch benötigen. Aber das Ganze kann man dann betreiben mit entsprechender Ausbildung, auch ohne die Unterstützung deutscher Soldaten. Dass wir keine deutschen Soldaten unmittelbar in diesem Krieg einsetzen, das ist völlig klar, das ist ein Konsens. Da hat der Bundeskanzler unterm Strich auch recht. Aber wie gesagt, das Waffensystem an sich kann auch ohne Mithilfe der Bundeswehr eingesetzt werden. Und deswegen ist diese Aussage nicht zutreffend. Leider gab es ja eine Blockadehaltung bei allen Waffensystemen, die wir irgendwie diskutiert haben. Ich muss auch sagen, idealerweise hat man eine Regierung, die einfach nach allen Möglichkeiten unterstützt und man muss gar nicht diese einzelnen Detailfragen so in der Öffentlichkeit debattieren. Durch die Zögerlichkeit des Bundeskanzlers hat sich dann allerdings ergeben, dass man eben diese Detaildiskussionen führen musste und bei Taurus war es dann eigentlich ähnlich. Wir haben aber in der Vergangenheit gesehen, dass plötzlich dann doch Entscheidungen gefallen sind, ohne dass die auch nochmal besonders begründet worden sind. Also wir haben dann ja alles, was am Anfang als großes Eskalationspotenzial gesehen wurde, dann doch irgendwann geliefert. Vielleicht ist es ja bei Taurus auch irgendwann soweit.
Und genau, und das ist ja auch irgendwo das, was meiner Meinung nach, glaube ich, auch Leute dann irgendwann auch in Frage stellen, weil man ja gesehen hat, was, also was es in der Vergangenheit gab an Diskussionen zu der Lieferung von schweren Waffen, also was jetzt Kampfpanzer anging, da wurde ja ganz lange gesagt, das will man nicht und das eskaliert man dann und dann hat man geliefert und dann ist es dann doch nicht zu einer Eskalation gekommen oder zumindest anscheinend aber auch keine nennenswerten Verbesserungen der ukrainischen Situation, muss man fairerweise sagen, weil auch angeblich viele von den deutschen Panzern überhaupt nicht funktionieren. Also ich weiß nicht, inwiefern das auch ein Problem ist, natürlich, wenn man auch Gerät liefert, was nicht wirklich tauglich ist irgendwo. Aber letztlich wurde das dann doch trotzdem geliefert, zumindest. Und das ist ja auch irgendwo, scheint ja, da gibt es ja auch keine Linie so richtig in der Bundesregierung oder keine klare Abschätzung zu, das machen wir jetzt und das machen wir nicht. Also wenn der Bundeskanzler dann jetzt irgendwann doch sagt, ich liefere denn doch den Taurus, dann also würde er sich selber vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig machen, oder? Oder was ist da Ihre Meinung? Also weil das ist ja auch, oder zumindest ändert er ja auch stark seine Meinung dann jedes Mal wieder. Und da muss man sich ja die Frage stellen, ist das so durchdacht alles, also was er und seine Mitarbeiter sich dann so überlegen?
Naja, es wäre jetzt beim Taurus auch keine andere Situation als eben bei allen Waffensystemen zuvor. Also die Unglaubwürdigkeit, die hat sich dann der Kanzler schon selber wenn man das so sehen will. Aber wie gesagt, auch bei den Kampfpanzern, bei den schweren Waffen generell, bei Schützenpanzern gab es immer die Aussage, wir sind da zurückhaltend, wir wollen das nicht, weil das möglicherweise ein Eskalationspotenzial darstellt. Und dann wurde es plötzlich geliefert und ohne irgendeine Begründung zu liefern. Also da sehe ich jetzt keinen Hinderungsgrund. Wir sind gewohnt, dass in dieser Frage der Kanzler seine Meinungen ändert. Und ich hoffe, er tut es auch in dieser Frage.
Und dann hätte ich noch einen Anschluss daran eine Frage, und zwar im Hinblick auf Kampfflugzeuge, weil Deutschland ist ja das größte Land in Europa und auch mit Abstand hat der die größte Volkswirtschaft. Aber bisher liefern nur kleine Mitglieds- oder Nachbarstaaten Kampfjets, also Niederlande, Dänemark haben F-16 Kampfjets der Ukraine zugesagt. Ich glaube, Belgien auch. Also das sind alles viel, viel kleinere Länder. Warum ist Deutschland nicht in der Lage oder nicht willens, ja, Jets in die Ukraine zu liefern? Weil die wären ja auch durchaus einsetzbar und ukrainische Piloten, ob man die nun auf einen Tornado trainiert oder auf einen F-16, ist ja auch also möglich. Deswegen frage ich mich, warum das nicht passiert.
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Sie haben ja gerade auch angesprochen, dass manche deutsche Systeme nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Wenn ich jetzt mal auf die Haubitzen oder auf die Kampfpanzer auch schaue, erstmal, dass man Verluste in einem Gefecht erleidet, das gehört zu einer militärischen Auseinandersetzung dazu. Zum anderen wird das natürlich alles wahnsinnig intensiv eingesetzt, gerade die Haubitzen, auch jenseits der Spezifikation, die man sich da mal überlegt hat, sodass man einfach sehr viel auch in die Wartung stecken muss und Reparaturen. Und das ist die große Schwierigkeit, mit der die Ukraine umgehen muss, dass sie so viele verschiedene Waffensysteme hat. Das ist natürlich der Not geschuldet. Wenn man eine neue Armee aufstellt, will man es nicht so machen. Aber es ist nun mal so. Und deswegen ist die Logistik auch sehr kompliziert, und sie versorgen mit Ersatzteilen. Ich glaube, dass das für die deutschen Waffensysteme mittlerweile besser geworden ist. Wir haben diesen Reparaturhub in der Slowakei. Aber natürlich sind die Wege weit, und deswegen alles nicht so einfach, aber wir sind da schon besser geworden, um unsere Systeme, die wir geliefert haben, da auch einsatzfähig zu halten. So, bei den Flugzeugen ist es aber auch eine ähnliche Frage. Ich kann nicht jetzt sozusagen 3 Stück von diesem Typen, 3 Stück vom nächsten Flugzeugtyp und nochmal 3 andere da der Ukraine liefern. Das wird nicht funktionieren, und deswegen
Warum
muss man
geht das
schauen,
nicht?
was.
Warum geht das nicht?
Naja, theoretisch geht das schon, aber das ist halt im Betrieb dann äußerst kompliziert, weil ich nicht nur die Flugzeuge liefere, ich brauche ja auch geschultes Personal, das die Wartung an diesen Maschinen macht, damit die dann auch wieder flugfähig sind. Es ist ja nicht so, dass man die irgendwie abstellt in der Garage und am nächsten Morgen wieder startet und losgeht, sondern da braucht es ja auch kontinuierlich technisches Personal, was die Expertise hat. Und je mehr verschiedene Systeme ich da im Spiel habe, desto komplizierter wird das Ganze. Und deswegen war es schon sinnvoll, sich jetzt da auf einen Flugzeugtyp zu konzentrieren, der auch sehr häufig vorhanden ist, und der auch von diesen Ländern, die Sie angesprochen haben, ja, zur Ausmusterung ansteht und deswegen die Abgabe auch noch einfacher ist. Natürlich kann man jetzt sagen, wir können auch Tornados liefern und wir können auch Eurofighter abgeben, aber das Ganze wird dann irgendwann sehr, sehr komplex. Deswegen bin ich grundsätzlich dafür, dass wir mit Flugzeugen unterstützen, dass man sich das auch noch weiter anschauen muss, ob man da noch vielleicht einen zweiten Typ dazufügen kann. Bei der Bundeswehr wird demnächst auch die Ausmusterung der Eurofighter Tranche 1 anstehen, also die erste Generation. Das ist sicher eine Option, die man sich überlegen muss. Tornado ist sehr, sehr teuer und mittlerweile schon anfällig, weil es sehr, sehr alt ist. Man muss sehr viel Aufwand hineinstecken, um den flugfähig zu halten. Weiß ich nicht, ob es jetzt die allerbeste Lösung ist, aber ausschließen würde ich es trotzdem jetzt an dieser Stelle nicht. Im ersten Schritt ist aber das mit der F-16 schon eine kluge Lösung. Und man muss sich da allerdings vor Augen halten, so wie bei den Kampfpanzern, dass man das mit wenigen Monaten Ausbildung dann irgendwie rudimentär hinkriegt. So einfach geht es dann bei den Flugzeugen doch nicht. Also ich habe jetzt vor 2 Wochen auf der Berliner Internationalen Luftfahrtausstellung auch mit Piloten gesprochen, die sagen, man braucht eigentlich mindestens ein Jahr, besonders wenn man jetzt nur Sowjetflugzeuge geflogen hat, um einigermaßen flug- und kampffähig auf einem westlichen Flugzeug zu sein. Wenn man richtig gut werden will, braucht man sicher noch ein weiteres Jahr. Die Zeit haben wir nicht, aber dieses eine Jahr, das muss man schon sehen, aber es ist ja auch so, dass die Ausbildung bereits im Gange ist, aber das ist jetzt nichts, was sozusagen schnell und kurzfristig eine Verbesserung der Situation herbeiführen könnte. Ansonsten habe ich die Zurückhaltung bei dem Thema Flugzeuge auch nie verstanden. Wie ich vorher gesagt habe, wir haben für alle Dimensionen Luft, Wasser, Land verschiedenste Waffensysteme, um uns zu schützen, um auch abzuschrecken. Und die Ukraine kann natürlich ihr Ziel auch nur erreichen, wenn wir in der gleichen Art und Weise die Ukraine ausstatten. Und da gehören natürlich Flugzeuge auch dazu.
Genau, und dann ist auch die Frage, inwiefern es natürlich einen Unterschied macht für die Situation, die es eben im Kriegsgebiet gibt. Was ist denn, oder mich würde aber interessieren, also was Ihre Einschätzung ist, wie Sie glauben, weil Sie haben auch mehr Informationen als ich, nehme ich an, also was den weiteren Verlauf des Kriegs angeht. Also was schätzen Sie, wie lange wird der noch dauern? Auch jetzt gemessen daran, was sozusagen versprochen wurde. Es gab ja von den G7 auch ein 50 Milliarden Paket, was jetzt angekündigt wurde zur Unterstützung der Ukraine. Also im Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, wie lange glauben Sie, wird dieser Krieg noch andauern und ja, die Ukraine dann auch durchhalten?
Also zum einen, wenn wir nochmal kurz bei den Waffen bleiben, darf man kein Waffensystem jetzt als Gamechanger bezeichnen oder Wunderwaffe bezeichnen, was versehentlich auch oder fehlerhafterweise in manchen Debatten auch so angeklungen ist. Jedes System hat ihre Berechtigung und bei jedem System wäre es besser gewesen, wenn es die Ukraine früher gehabt hätte, als es tatsächlich dann geliefert wurde. So, die Flugzeuge sind jetzt eben auch besonders wichtig, um in der Luft den Russen etwas entgegenzusetzen. Wir lesen oft von diesen Gleitbomben, die eingesetzt werden, um Infrastruktur zu zerstören, zivile Ziele anzugreifen. Und da muss man etwas entgegensetzen. Und schon allein durch die Präsenz ukrainischer Flugzeuge in der Luft ist es nicht mehr so einfach für die Russen, in der Luft zu agieren und alle Ziele irgendwie auch anzugreifen. Also das ist einfach eine Grundlage. Ich brauche ein breites Spektrum an Waffensystemen, aber kein einzelnes Waffensystem ist jetzt ein Gamechanger oder eine Wunderwaffe. Wie lange wird es noch dauern? Das ist tatsächlich schwer vorherzusagen. Für uns ist aber wichtig, dass wir die echt schwierige Situation der Ukrainer verbessern, die momentan wirklich erheblich unter Druck sind. 80% der Energieversorgung ist zerstört. Die meisten Ukrainer haben nur stundenweise Strom. Aber vor allem ist auch ein großer Teil der Heizkraftwerke zerstört. Und ich habe letzte Woche mit Abgeordneten aus Kharkiv auch gesprochen, die mir erzählt haben, es ist eigentlich jetzt schon absehbar, die Zerstörungen sind so groß, dass im Winter keine Heizung. Das ist ja meistens Fernwärme, mit der die Gebäude da versorgt sind, dass eben diese Fernwärme im Winter nicht zur Verfügung steht, also keine Heizung zur Verfügung steht. Und das muss man sich mal vor Augen führen, in welcher schwierigen Lage die Ukrainerinnen und Ukrainer da sind. Und deswegen ist für uns ganz entscheidend, jetzt an diesen Stellen nachzuschärfen, wo wir mit Waffensystemen etwas verbessern können, aber auch generell klarzumachen, wir stehen an der Seite der Ukraine, egal wie lange es dauert. Und da sind diese 50 Milliarden jetzt ein wichtiges Signal, die im Übrigen aus Zinserträgen bezahlt werden, die wir über eingefrorene russische Staatsvermögen hier in Europa erzielen.
Ach so. Okay.
Und das Bekenntnis, dass wir die Ukrainer weiter unterstützen. Dazu gehört aber auch, dass wir unsere Produktionskapazitäten für Waffen und Munition steigern. Wir haben nicht nur das Problem, dass wir genügend Geld organisieren, sondern selbst wenn das Geld da ist, haben wir nicht genügend Produktionskapazitäten, um zum Beispiel Artilleriegeschosse in ausreichender Anzahl an die Ukrainer zu liefern. Also es gehören viele verschiedene Punkte dazu. Und meines Erachtens sollten wir auch irgendwann dazu übergehen, nicht für uns rote Linien zu ziehen, was die Unterstützung der Ukraine betrifft, sondern eher Putin rote Linien aufzuzeigen und auch mehr ins Agieren kommen und nicht so sehr ins Reagieren. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass man auf dem NATO-Gipfel in Washington, der im Juli stattfinden wird, auch ein klares Bekenntnis zu einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine verankert, und somit auch Putin vor Augen führt, dass es wirklich, komplett zwecklos ist, was er ihr betreibt, und er seine Ziele niemals erreichen wird.
Also das kann man zumindest nur hoffen, dass es nicht so dazu kommt, dass es noch weiter starke Grenzverschiebungen gibt oder Frontverschiebungen. Ist ja so, dass in der Ukraine an verschiedenen Teilen jetzt im Bereich also jetzt bei den Großstädten, also was man jetzt im Bereich Kharkiv zum Beispiel guckt, da auch neue Frontabschnitte eröffnet wurden von den Russen, aber da sich ja auch nicht wirklich viel getan hat auf der anderen Seite, oder ist da wirklich auch nur relativ kleine Geländegewinne irgendwo gibt. Und ansonsten dieser Krieg ja auch stark davon bestimmt ist, also das ist ja keine ganz klassischen Grabenkämpfe, sondern ganz viel mit Artillerie und Bomben und so. Also das ganz Schreckliche ist ja eigentlich für die Zivilbevölkerung das Problem, dass da die Menschen ja dauerhaft im Terror leben eigentlich, weil diese großen Städte einfach ständig angegriffen werden. Also Kiew und
Ja.
Kharkiv, die nachts nicht schlafen können, die Menschen, weil immer Bombenalarm ist. Und sollte man nicht auch eigentlich auch als Hauptpriorität, auch als EU oder als Bundesregierung, also als Deutschland, aber auch im Verbund mit der NATO, wirklich die Luftverteidigung der Ukraine so ausbauen, dass man da im ganzen Land wirklich flächendeckend oder zumindest bei den großen Städten in den Bereichen eine effektivere Luftabwehr hat, dass man das wirklich hinbekommt, dass eben nicht mehr ständig die Menschen Angst haben müssen und in Bombenkeller laufen müssen, also das in Luftschutzkeller laufen müssen. Muss das nicht eine Priorität eigentlich sein?
Ja, das muss absolute Priorität sein. Die Schwierigkeit ist eben, dass diese hochkomplexen Systeme nicht so einfach von der Stange zu kaufen sind, ja, und dass die Produktion dieser hochkomplexen Systeme Zeit braucht. Das modernste System, dieses IRIS-T aus deutscher Herstellung, da gibt es eine Produktionskapazität von wenigen Stück im Jahr, und das die strengen sich natürlich da auch sehr an. Da ist jetzt auch großer Druck, aber das ist jetzt nichts, was man einfach so per Fingerschnipp auf 50 Stück im Jahr erhöhen kann. Und deswegen ist es nicht so einfach. Aber das muss das Ziel sein, dass natürlich am Schluss die ganze Ukraine so abwehrbereit ist, so ein starkes Luftverteidigungssystem hat, dass es dann aus Sicht der Russen eigentlich zwecklos ist, da irgendwelche Angriffe auszuführen, weil die in jedem Fall abgewehrt werden. Aber was zur Luftverteidigung auch dazu gehört, es ist eine komplexe und hochtechnologische Angelegenheit, die auch sehr teuer ist. Und wir müssen auch schauen, dass das Verhältnis passt. Also einfachste russische oder iranische Drohnen mit irgendwelchen Flugkörpern abzuschießen, die mehrere hunderttausend Dollar oder kosten oder in den Millionenbereich gehen, wie das bei Patriot der Fall ist, das wird man nicht dauerhaft durchhalten können. Also man muss sich neben der Luftverteidigung auch klar sein, dass die beste Luftverteidigung auch die ist, wo ich direkt die Bedrohung bekämpfe. Das heißt, die Abschussrampen, die Flugzeuge, die uns angreifen, die muss ich auch bekämpfen. Ich kann nicht nur passiv dasitzen und sagen, okay, mein Luftverteidigungssystem wird alle Angriffe abwehren. Das wird nicht funktionieren, sondern das hat eben auch Limits, und deswegen muss ich auch die Angreifer bekämpfen. Das hilft nichts, und das müssen wir auch immer im Blick behalten.
Nur wenn man das, ich glaube, zumindest wenn man sich das mal als Beispiel nimmt, Israel jetzt zum Vergleich nimmt, in Israel gibt es ja auch eine hocheffektive Luftverteidigung, die ja auch das ganze Land so ein bisschen umspannt, aber insbesondere halt auch die Großstädte, so Tel Aviv zum Beispiel. Und das Land wird ja auch permanent angegriffen mit eigentlich so relativ einfachen ballistischen Raketen. Das sind ja also auch keine Hightech-Raketen unbedingt oder nicht
Ja.
ausschließlich zumindest. Und die werden ja auch irgendwo alle abgefangen. Also, und das finanziert Israel ja trotzdem irgendwie. Also sollte das nicht wert sein trotzdem? Und ist es nicht trotzdem irgendwie möglich, das in eine wirtschaftliche Balance so zu bringen? Weil Israel schafft es ja auch.
Na, selbstverständlich muss es uns das wert sein. Aber die Zahlen, die ich gehört habe von dem iranischen Angriff mit Größenordnung 300 Flugkörpern, war so, dass es technisch alles super funktioniert hat, aber dass es auf der Kostenseite irgendwo eine Größenordnung 1 Milliarde gekostet hat. Irgendeine Zahl, die ich mal aufgeschnappt habe. Grundlage kann ich jetzt nicht nennen, aber auf alle Fälle eine teure Angelegenheit. Ich kann vielleicht nur ein Beispiel nennen, weil das auch eine öffentliche Zahl ist. Wir haben jetzt ja einen Auftrag erteilt für 1000 Patriot-Raketen, Deutschland mit verschiedenen anderen Ländern zusammen. Und das Auftragsvolumen ist in der Größenordnung von 5 Milliarden Euro. So, jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, was da eine Rakete kostet. Und allein aus dem heraus sieht man, dass man das nicht dauerhaft durchhalten kann. Wenn wir da mit 30.000-Dollar-Drohnen oder so einfachen ballistischen Raketen beschossen werden und bei jedem einzelnen Angriff aber mit etwas reagieren müssen, was mehrere Millionen kostet, dann wird man das nicht dauerhaft durchhalten können, sondern da muss man sich auch überlegen, was ist der Schaden, und das machen diese Systeme übrigens, das machen auch die Israelis, wenn die aus der Flugbahn her erkennen, dass dieses Geschoss irgendwo in der Prärie landet, dann wird es einfach liegen gelassen. Oder wenn sie erkennen, dass das irgendwie jetzt ein Ziel trifft, irgendwas Leerstehendes oder was jetzt nicht besonders hochwertig ist, dann wird man das jetzt nicht mit den teuersten Abwehrraketen bekämpfen. Das machen diese Ziele, und das muss man eben auch im Hinterkopf behalten, dass bei aller technischen Möglichkeit einfach auch Grenzen sind, auch in der Komplexität, weil ich das nicht so schnell produzieren kann. Diese 1000 Patriot-Raketen, die kriegen wir irgendwann Ende des Jahrzehnts. Das ist keine Massenware, die irgendwie vom Band rollt und ich da jeden Tag irgendwie 500 Stück produzieren kann, sondern ich muss schon sehr haushalten mit diesen Systemen.
Auf jeden Fall. Es ist ökonomisch natürlich schon ein Kraftakt und es ist sehr teuer natürlich, komplexe Sache. Aber es gibt ja auch noch zum Beispiel Diskussionen auch, was Laserabwehrwaffen zum Beispiel angeht, dass man das vielleicht ökonomischer gestalten könnte. Also was so eine Laserabwehr angeht, also da gibt es zumindest, gibt es ja Sachen in dem Bereich, aber ich weiß auch nicht genau, inwiefern das jetzt massentauglich ist. Ich weiß nicht, ob Sie da mehr Informationen haben, aber ob es da Alternativen gibt, sage ich mal, die ja auch diskutiert werden, auch von der Ukraine auch, denke ich auch, dass die
Ja, für so
auch
einfache
genutzt wird.
Drohnen, für so einfache Drohnen kann man mit Laser sicherlich schon arbeiten, auch mit so Elektropulsen gibt es da Ansätze, mit denen ich so einfache Drohnen bekämpfen kann. Jetzt so richtige Marschflugkörper, denen muss ich natürlich dann sowas wie Patriot oder Iris-T entgegensetzen.
Okay, und da muss man auf jeden Fall, dann braucht man dann doch die teureren Systeme. Im Hinblick darauf aber, wenn Sie auch sagen, und das ist ja nun mal so, ist ja so enorm teuer, es gab ja auch Vorschläge vom Bundeskanzler mal eine europäische Luftabwehr einfach zu installieren, oder das hat er ja mal gefordert zumindest. Ist es dann sowas dann nicht extrem unrealistisch im Hinblick darauf, wie groß das Territorium der EU ist und ja, wenn man dann darüber einen Raketenabwehrschirm spannen wollen würde? Würde das nicht auch finanziell so enorm kosten, dass es auch die Möglichkeiten der EU übersteigt?
Also das war nicht nur ein Vorschlag des Bundeskanzlers, sondern diese Initiative wird weitergeführt und wird da ausgeführt. European Sky Shield Initiative nennt sich das. Und das soll tatsächlich Deutschland und weitere europäische Länder mit einbeziehen, die da gemeinsam die Systeme beschaffen und dann in einem späteren Schritt auch gemeinsam diese Systeme betreiben können. Es sind nicht alle dabei, aber viele, und das wird weiter vorangetrieben, aber dauert natürlich auch seine Zeit, bis die Systeme bestellt, geliefert sind, im Einsatz sind.
Okay, also für die EU ist es möglich, aber für die Ukraine nicht, höre ich jetzt so ein bisschen daraus. So scheint es.
Nein, 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 so darf man das nicht sehen. Es ist natürlich auch für die Ukraine möglich, aber auch wir können nicht sagen, wir wollen es heute machen, beschließen es morgen und übermorgen ist es im Einsatz, sondern es gibt die Initiative, es gibt die Beschlüsse, es wird irgendwann auch das Geld dafür geben oder bei manchen Aufträgen, wie zum Beispiel das Arrow-3-System aus Israel, da gibt es das schon, der Auftrag ist platziert, aber es dauert dann einige Jahre, bis das gebaut und geliefert und in Betrieb ist. Und das ist eben das Problem bei der Ukraine. Wir haben selbstverständlich den Willen, dass wir die ganze Ukraine, alle Städte, alle kritische Infrastruktur schützen. Nur faktisch haben wir die Systeme nicht. Das ist das Problem. Und wir können sie auch nicht so schnell produzieren, wie wir es bräuchten, sondern es ist eine sehr träge Angelegenheit. Aber nach und nach wird es besser.
Okay, ja, mit Blick darauf auf jeden Fall wollen wir auf jeden Fall hoffen, dass es besser wird und dass sich die Ukraine weiterhin gut verteidigen kann. Noch einen weiteren Themenpunkt würde ich aber gerne nochmal eben möglicherweise ansprechen, und zwar im Hinblick auf die anstehende US-Wahl, die wir haben, mit ja, Donald Trump, der ja wieder kandidiert für die Republikaner und der ja gute Aussichten auch hat, zu gewinnen die Wahl. Was ist Ihre Einschätzung? Wie wird das möglicherweise die Außenpolitik beeinflussen, auch im Hinblick auf die Unterstützung der Ukraine?
Ja, erstmal müssen wir einerseits das Wahlergebnis abwarten und natürlich auch respektieren. Andererseits haben wir als Europäer Hausaufgaben, die wir machen müssen, unabhängig von dem Namen oder der Person, die im Weißen Haus sitzt. Das ist nämlich genügend für unsere Verteidigung ausgeben, aus eigenem Interesse, nicht weil irgendjemand anders auf unsere Zahlen guckt und irgendwie uns lobt oder schimpft, wenn wir das nicht machen, sondern aus eigenem Interesse müssen wir schauen, dass wir regulär diese 2% des Bruttoinlandsprodukts aus dem regulären Haushalt finanzieren für unsere Verteidigung, mindestens. Das ist, vorher war das mal eine Zielmarke in den letzten Jahren, jetzt ist das aber ein Minimum. Und das ist ein Punkt, den müssen wir erreichen. Und dann wird auch die Debatte mit den Amerikanern einfacher. Neben den 2% ohnehin ein größeres europäisches Engagement, auch in der NATO, bei all diesen wesentlichen Sicherheitsfragen. Und dann sind wir auch in einer Debatte mit den Amerikanern und auch mit einem Präsidenten Trump besser aufgestellt. Aber natürlich gibt es eine Befürchtung, dass er irgendwie die Ukraine links liegen lässt und sich nur jetzt auf die Auseinandersetzung mit China konzentriert, die teile ich noch nicht so 100%. Also zum einen, wenn Trump gewählt wird, werden wir natürlich ein Novum erleben, weil beim letzten Mal war das ja so, er ist gewählt worden und dann gab es aber noch viele Stellen, die als Korrektiv gewirkt haben, weil einfach in der Verwaltung, in den Ministerien auch noch viele Leute saßen, die da etwas ja, als Korrektiv gewirkt haben, vielleicht gebremst haben. Jetzt ist es so, dass es sehr generalstabsmäßig vorbereitet ist, für jede Position schon Namen benannt sind, die alle 100% Trump-Gefolgschaft sind. Das heißt, er wird seinen, wenn er gewählt wird, seinen Job antreten und die ganze Verwaltung austauschen und nicht so wie beim letzten Mal dann erstmal schauen, gibt es da überhaupt jemanden, der diese Positionen ausfüllen kann, sondern die komplette Mannschaft steht schon bereit und auch das politische oder vielleicht auch ideologische Rezept dafür, für die Politik für die nächsten Jahre. Und da steht natürlich drin, dass sich Amerika, USA aus Europa zurückzieht und den Fokus auf den Indopazifik legt, die Auseinandersetzung mit China in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube schon, dass es dann trotz dieser neuen Mannschaft auch Ansätze geben wird, wo man auch Gehör findet, wo man vielleicht auch Überzeugung leisten kann, dass man China nicht isoliert betrachten darf, sondern dass es die Stärke Chinas auch und vor allem die Vorgehensweise Chinas auch beeinflusst ist durch die Frage, wie erfolgreich Russland in ihrer Aggression gegenüber der Ukraine ist oder in ihrem Verhalten in Europa ist, dass die Dinge zusammengehören. Insofern will ich jetzt nicht direkt den schwarzen Peter an die Wand malen. Wir haben unsere Hausaufgaben, die müssen wir machen, dass wir mit Biden einen Präsidenten hatten, der sehr stark auf Partnerschaft gesetzt hat und auf ein gutes Miteinander, ist klar. Wobei man hier auch sehen muss, in der Wirtschaftspolitik, zum Beispiel mit dem Inflation Reduction Act, ist er auch sehr national unterwegs gewesen. Das hat uns auch nicht, gefallen. Aber bei Trump müssen wir uns natürlich darauf einstellen, dass die partnerschaftliche Behandlung oder vor allem der partnerschaftliche Austausch so in der Art und Weise nicht mehr stattfinden wird und die Zeiten dann natürlich schwieriger werden. Aber es heißt nicht so, dass er komplett alles über den Haufen werfen wird, was jetzt Russland, Ukraine betrifft, was Europa betrifft. Da bin ich noch nicht ganz überzeugt, dass das passieren wird, sondern dass es da durchaus Stellen gibt, wo wir auch unsere Argumente vorbringen können.
Also wo es auch möglicherweise dann ihn zwingen wird, ja, geopolitischen Umstände, die es nun mal gibt durch China, dann doch auch in der Koalition zu bleiben mit den Europäern, weil China ja doch sehr, sehr stark ist einfach und sehr starke eigene Interessen verfolgt. Und wenn dann die USA vollkommen ausscheren würden, auch unter Trump, dann würde es ja die USA auch eigentlich schwächen und eher isolieren, anstatt sie zu stärken. Also es wäre nicht im Interesse der USA, die Koalition mit den Europäern in dem Sinne zu schwächen, weil das ja letztlich China ja doch so ein starker Player ist, dass die USA dann doch auch ein bisschen angewiesen sind auf die Europäer, insbesondere im Bereich
Genau.
der wirtschaftlichen Kooperation.
Absolut. Absolut. Also Einigung Chinas wird nur gemeinsam gelingen, USA plus Europa und nicht durch USA alleine.
Okay, ja, das war auf jeden Fall sehr einsichtsvoll und auch sehr interessant, sehr spannende Informationen. Ja, Herr Erndl, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich fand es sehr spannend und sehr interessant. Und wenn Sie möchten, können Sie zum Abschluss noch was sagen zu Ihnen als Person oder etwas, was Sie, auf, das Sie noch aufmerksam machen möchten, was die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ja, interessieren könnte oder was Sie gerne noch mitgeben möchten, das können Sie jetzt gerne noch tun.
Ja, erstmal natürlich auch vielen Dank für den Austausch. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sich junge Menschen für Politik interessieren und auf welchem Wege auch die Informationen und vor allem auch tiefgründigere Informationen an die Menschen gebracht werden können. Für mich ist wichtig, dass wir bei all den Herausforderungen, die wir haben, den Optimismus nicht verlieren. Wir sind ein starkes Land, wir haben eine gute Infrastruktur, auch wenn die an mancher Stelle jetzt sozusagen reparaturbedürftig ist, aber wir haben schon eine sehr gute Grundlage. Wir haben ein gutes Bildungssystem, wir haben ein tolles Gesundheitssystem. Überall gibt es Herausforderungen, die haben aber andere Länder genauso. Und deswegen ist der Optimismus auch wichtig, dass wir diese Herausforderungen bewältigen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon bewiesen. Und wir stehen jetzt sicher an einem Wendepunkt, wo man besonders viel in kurzer Zeit in Angriff nehmen muss. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass uns das auch gelingen wird und gelingen muss. Und dann können wir auch wieder optimistischer in die Zukunft schauen, weil das Pessimistische, das ja, das leitet uns nicht und der Protest, der löst auch keine Probleme. Und die radikalen Parteien, die gut sind im Benennen der Herausforderungen, im Benennen der Probleme, die bringen aber auch keine Lösungen mit sich. Wir müssen ein bisschen geduldig sein. Wir müssen anerkennen, dass Demokratie ein sehr mühsamer Ansatz ist und ein mühsames System ist, wo man oftmals sehr lange braucht, um eine Richtung zu finden, um eine Lösung zu finden. Aber dass es doch ein System ist, was ganz viele Menschen dann einbindet und mitnimmt. Und deswegen ist die Geduld auch angebracht oder zahlt sich die Geduld auch aus. Und das wäre so meine Botschaft, Optimismus bewahren, sich beteiligen, zur Wahl gehen und vielleicht auch dafür sorgen, dass dann Koalitionen zustande kommen, die auch mit einer Mehrheit so ausgestattet sind, dass sie jetzt die Herausforderungen gut bewältigen können. Aber insgesamt bin ich ein Mensch, der nie den Optimismus verliert und wünsche das auch möglichst vielen anderen, dass sie auch auf dem optimistischen Part unterwegs sind und davon überzeugt sind und vielleicht auch mithelfen, dass wir uns gut für die Zukunft aufstellen.
Super, dann vielen, vielen Dank dafür und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.